was, wenn es wirklich eskaliert und wenn wirklich hier ein Krieg zwischen Europa und Russland beginnt?
Aus russischer Sicht hatte der Krieg mit Europa längst begonnen.
Sind alle verrückt geworden?
Und da sind uns halt die Russen jetzt überhaupt jetzt als seit 2022 im Krieg stehendes, nämlich tatsächlich im intensiven Krieg stehendes Land, schon überlegen.
Wird da jetzt schon wieder Sand in die Augen der Bürger gestreut?
Die USA haben massiv profitiert.
Jetzt aus dem zu konstruieren, dass die Russische Föderation in der Lage wäre, Europa zu überrennen, das hielt ich schlichtweg für falsch.
Der Ratschlag war immer, droh zurück und dann ist wieder Ruhe, dann spüren sich wieder alle richtig.
Aber dann irgendwann kommt ein Bruch.
Wird das nicht nochmals die Energiepreise in Europa nach oben treiben?
Also diese Gefahr sehe ich durchaus.
Russland. Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 30. Krieg zwischen Europa und Russland. Sind alle verrückt geworden oder wächst die Gefahr tatsächlich? Willkommen, meine Damen und Herren, in der 30. Folge des Podcasts der Tageszeitung Die Presse zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Wir haben auch heute wieder einen Spezialgast eingeladen. Zum zweiten Mal bei uns ist Herr Berthold Sandner, Brigadier Berthold Sandner. Herr Brigadier ist tätig in der Landesverteidigungsakademie des österreichischen Bundesheeres und leitet dort das Institut für höhere militärische Führung. Und angesichts des Themas rund um die europäische und russische Kriegsrhetorik und Kriegsgefahr wollen wir Ihr Know-how nützen, uns bei der Einordnung zu helfen. Herzlich willkommen und danke, dass Sie dabei sind.
Vielen Dank für die erneute Einladung.
Wir nehmen diesen Podcast am Dienstag, den 9. Dezember 2025 auf. Die Diplomatie im Ukraine-Krieg läuft auf Hochtouren. Die Initiative kam wieder einmal von den USA und inzwischen haben sich die EU dazugeschaltet und auch den Plan abgeändert. Sie versuchen, man kann so sagen, und so wird es auch immer kolportiert, zu retten, was zu retten ist, nämlich die Ukraine stärker zu unterstützen und dass sie möglichst ihre territoriale Integrität behält, tragfähige Sicherheitsgarantien kriegt und so weiter. Derweil ist es so, dass die USA zunehmend unter Donald Trump jetzt als Putin-Freunde dastehen. Erstens aufgrund dieses Planes und dann kommt noch hinzu, dass jetzt eine neue Sicherheitsstrategie publik wurde, die US-Sicherheitsstrategie. Und die hat dort wie da und eigentlich sehr massiv Empörung hervorgerufen, weil erstens die Europäer hier sehr stark angegriffen werden aufgrund ihrer Migrationspolitik und der angeblich mangelnden Pressefreiheit. Und Russland wird nicht mehr als direkte Bedrohung erwähnt. Die Russen haben sehr freudig reagiert und gesagt, das sei ein positiver Schritt. Kreml-Sprecher Peskow sagte das. Soweit zu den USA. Was vor diesem Hintergrund mehr noch ins Auge springt oder mindestens so sehr ist, dass die Spannungen zwischen Europa und Russland nicht nur nicht schwächer werden, sondern offenbar doch mit jedem Tag wachsen und die Rhetorik inzwischen für, sagen wir es, für Normalbürger, möglicherweise nicht nur für Normalbürger, bedrohliche Ausmaße annimmt. Einmal sagt Putin, er könne schriftlich versichern, Europa nicht anzugreifen oder es sei überhaupt verrückt, auf die Idee zu kommen, dass die NATO angegriffen würde von Russland. Ein andermal, das ist aber gar kein Widerspruch, da sagt er, naja, wenn die Europäer von sich aus wollen, sind wir bereit, können wir jeden Moment beginnen. Interessanterweise sagte der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Giuseppe Cavo Dragone, dieser Tage mal in der Financial Times, die NATO prüfe eine Verschärfung ihrer Reaktion auf hybride Kriegsführung und könne es in diesem Zusammenhang könne sogar ein Präventivschlag als Verteidigungsmaßnahme in Aussicht gestellt werden oder in Betracht gezogen werden. Und in Deutschland wurde kürzlich ein geheimer Plan geleakt, wie Deutschland als Drehscheibe der NATO fungieren soll, wenn es denn zu einem Konflikt kommt. Soweit die Einleitung, der Hintergrund, was wir heute diskutieren. Herr Brigadier Sandner, angesichts all dieser Aussagen kann man schon fragen, sind alle verrückt geworden? Und da muss ich nicht einmal den russischen Hauptpropagandisten hernehmen, den TV-Moderator Solowjow, der jetzt sogar von der Ermordung von der Leyen und EU-Außenbeauftragter Kallas spricht. Das ist eine eigene Rhetorik, die wollen wir bei außen vorlassen. Aber auch unabhängig davon sind alle bei diesen Auswüchsen, rhetorischen Auswüchsen, tatsächlich verrückt geworden?
Sie haben mehrfach den hybriden Krieg erwähnt. Und wie wir das jetzt in dem sehen, und ein wesentliches Kennzeichen ist der Kampf mit Information. Und dieses Feld, und vor allem auch Desinformation, aber Propaganda, Einschüchterung, dieses Feld hat man ja der Russischen Föderation seitens Europas in den ersten Kriegsjahren relativ intensiv überlassen, vor allem was die politische Ebene betrifft. Was vielleicht jetzt erkennbar ist, ist, dass auch die Rhetorik auf unserer Seite oder auf Seite des Westens ein wenig robuster wird. Insbesondere ist das auffällig in einem Zustand der derzeitigen Nervosität. Man ist in diesen Friedensverhandlungen, wobei ich mir manchmal schwer tue, Friedensverhandlungen zu sagen. Also man ist in den Verhandlungen, wie es in diesem Krieg weitergehen soll, würde ich sagen, Sie haben es angesprochen, die wesentlichen Knackpunkte, Sicherheitsgarantien und territoriale Zuständigkeiten. Es ist eine neue US-Sicherheitsstrategie heraus, die weniger überraschend ist, was ihre Inhalte betrifft, vielleicht, dass es einmal festgeschrieben ist. Aber wir sind in einem Stadium sehr großer Nervosität. Und unter diesem Hintergrund sind auch gewisse Aussagen zu verstehen. Aussagen hinsichtlich eines Präventivschlages gegen hybride Bedrohungen, die würde ich jetzt einmal als nicht so kriegerisch gefährlich einordnen, weil man da vor allem gerade im Cyberbereich Offensive Cyber Defense auch versteht darunter. Also gerade bei sowas oder auch beim Kampf gegen Desinformation einfach zu versuchen, Quellen, von denen die kommt, auszuschalten. Also man darf sich da jetzt nicht vorstellen, dass man da irgendwas kaputt bombt oder so irgendwas. Aber gerade im Bereich der Kriegsführung im Cyberraum halt nicht nur versucht, Attacken abzuwehren, sondern schon, wenn man erkennt, wo das herkommen soll, offensiv dagegen vorgeht. Und da gibt es natürlich Konzepte dazu.
Jetzt bringe ich eine Umfrage ins Spiel. Eine französische Politrevue, Le Grand Continent, hat dieser Tage eine Umfrage von neun EU-Staaten publik gemacht. Und da kommt raus, dass sage und schreibe 51% der Befragten ein hohes bis sehr hohes Risiko sehen, dass Russland in den nächsten Jahren ihrem Land, also konkret wo das befragt wurde, den Krieg erklären wird. Es unterscheidet sich je nach Land, also die Gefahr wird größer wahrgenommen in osteuropäischen Ländern, klarerweise in Polen sind es 77%, aber in den Niederlanden auch noch 59, in Deutschland 51, sogar in Spanien 49. Also die Hälfte der Bevölkerung glaubt, dass Russland angreifen wird in den nächsten Jahren. Jetzt frage ich Sie aus Sicht der militärischen und politischen Analyse, ist das Risiko tatsächlich gestiegen und ist das Risiko groß?
Schon muss man sich den Betrachtungszeitraum ein bisschen anschauen. Was man klar sagen kann, es gab spätestens seit 2022 wahrscheinlich schon länger eine massive Verwerfung in der europäischen Sicherheitsarchitektur. Man sieht auch, dass der Krieg, der physische Krieg, als Mittel der Machtprojektion und der politischen Willensdurchsetzung durchaus wieder salonfähig geworden ist, nicht nur durch Russland. Also die grundsätzliche Gefahr, in kriegerische Auseinandersetzungen hineingezogen zu werden, nicht nur an Europas Peripherie, so wie man sieht, sondern in Europa, die ist mit Sicherheit gestiegen im letzten Jahrzehnt. Eine unmittelbare Bedrohung, also ich sage immer, die russische Vision ist es mit Sicherheit, Europa politisch zu dominieren. Das heißt, nichts geht ohne Russland. Ich sehe es nicht in der russischen Absicht und ich sehe es derzeit auch nicht innerhalb der russischen Kapazitäten, sprichwörtlich mit dem Schützenpanzer unter dem Eiffelturm zu stehen, die Fulda-Senke in Deutschland zu durchschreiten, so wie das Pläne im Kalten Krieg waren, und mit dem Schützenpanzer im Westen zu stehen. Aber natürlich, was schon erkennbar ist, dass in Russland militärische Potenziale aufgebaut sind und aufgebaut werden. Das sind langfristige Streitkräftepläne mit den Entwicklungen 1,5-2 Millionen, die nicht unbedingt dafür da sind, unmittelbar jetzt in der Ukraine eingesetzt zu werden, sondern dass man sich seitens Russland schon auf eine sehr lange, intensive Konfrontation des Abschreckens, würde ich jetzt einmal sagen, mit dem Westen vorbereitet. Das ist schon ganz klar erkennbar.
Jetzt komme ich nochmals auf die Rhetorik, die ich vorher schon zitiert habe. Wenn Putin sagt, ich kann es euch schriftlich geben, dass ich nicht will, aber wenn ihr wollt, jederzeit sind wir bereit. Jetzt hört man in Russland von Kommentatoren oder beziehungsweise sogar von Beratern möglicherweise, die sagen, naja, im Grunde genommen wollen wir, dass Europa Angst kriegt. Und ich greife vielleicht etwas jetzt weiter und weite die Frage an Sie aus, Astrov. Jetzt nicht als Ökonom, sondern als gebürtigen Russen. Meine Erfahrung, mein Leben in Russland, mein langjähriges, hat mir ja gezeigt, was alle Firmen oder ganz viele Firmenvertreter mir erzählt haben. Sie sind sehr oft mit irgendwelchen Bedrohungen konfrontiert gewesen, was aber nicht zu ernst genommen werden sollte, und ich habe selbst erlebt, was nicht zu ernst genommen werden sollte, und der Ratschlag war immer, droh zurück und dann ist wieder Ruhe, dann spüren sich wieder alle richtig. Was sagen Sie, Herr Astrov, als gebürtiger Russe? Ist man schneller bei einer extremeren Rhetorik als im Westen?
Tja, Russland ist ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr vielschichtiges Land. Ja, und es gibt, also was Sie gesagt haben, das ist nur ein Teil der Geschichte, glaube ich, oder auch ein Teil der russischen Kultur sozusagen oder Subkultur, wenn man das so bezeichnen kann. Was man sagen kann, glaube ich, auch, dass die Russen auf Dauer auch sehr viel Stolz haben und nicht wirklich, also die Russen können lange dulden oder lange tolerieren oder lange, sehr lange, ja, mit dem Status quo leben, aber dann irgendwann kommt ein Bruch, ja, kommt einer, das haben wir gesehen zum Beispiel im Jahre 1917, ja, das
die heißt, Revolution, ne?
Die Revolution, genau, das ist so ein bisschen ein Klischee, also man sagt, es gibt auch ein Sprichwort im Russischen, ich kann das, glaube ich, nicht ins Deutsche übersetzen, Русский долго запрягает, но быстро едет.
Also er richtet ihn lange her oder spannt lange ein, aber wenn er fährt, dann fährt er mit hohem Tempo.
Richtig schnell, ja, ja. Das heißt, es ist, glaube ich, mit Drohungen, also jetzt, wenn wir uns die westlichen Drohungen gegenüber Russland anschauen, dann glaube ich nicht, dass man mit Drohungen sehr viel erreichen kann, auch wenn die Drohungen durchaus glaubwürdig sind. Ja? Weil ich glaube, irgendwann, ja, es löst eher einen gegenteiligen Effekt aus. Ja, das glaube ich. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich gibt es, wir haben jede Menge Fälle gesehen, wo die Russen auch zum Beispiel, sie haben eigene Sanktionen gegen die kleineren Länder verhängt. Ja, gegen Georgien, gegen Moldawien, also gegen die Länder, die wirklich von Russland sehr stark abhängig waren und auch wirtschaftlich nicht viel, sozusagen, nicht sehr viel Gegendruck machen konnten, ja. Da hat Russland auch seine Drohungen oder nicht einmal Drohungen, das waren so wirkliche Sanktionen, die implementiert wurden und die verhängt wurden. Also Russland hat voll Gebrauch davon genommen. Das heißt, das ist schon ein bisschen, wie soll ich sagen, es gibt hier so mehrere Komponenten, die hier eine Rolle spielen.
Ich komme zurück zum Militärtheoretischen. Dass Putin von sich aus angreift, erscheint einem nüchtern Denkenden als absurd bis unmöglich. Ja? Europa angreift. Warum ich das denke? Zum einen sind die Kräfte ja stark in der Ukraine gebunden. Und wenn man sieht, wie zäh die Russen in fast 4 Jahren in der Ukraine vorankommen, so ist das ja keine Bezeugung von besonderer militärischer Stärke. Wenn ich jetzt einen Vergleich hernehme, nämlich im konventionellen Bereich, wir reden vom konventionellen Bereich, also ohne Einsatz von Massenvernichtungswaffen, ja, dann sind die Russen ja der NATO gegenüber maßlos unterlegen, wenn ich es richtig sehe. Und selbst wenn nur die europäischen Partner der NATO kämpfen würden ohne USA, werden sie wohl wahrscheinlich auch unterlegen. Dennoch, das ist jetzt einmal sehr, sagen wir, allgemein meine Annahme. Aber wenn Sie es mir im Detail genauer sagen, Herr Brigadier, wie sind die Kräfteverhältnisse? Denn ich komme auf diese andere Umfrage nochmals zurück und da sagten 69% der Befragten in diesen neuen europäischen Ländern, sie glauben nicht, dass ihr Land sich gegen die Russen verteidigen könnte. Was sagt das aus?
Naja, dieser Defätismus ist natürlich ein wenig ausgeprägt. Man glaubt nicht, dass man das könnte. Aber Sie haben selber beschrieben, nicht? Ein Gutteil der russischen militärischen Kapazitäten steckt in der Ukraine. Man merkt auch, dass es in Russland langsam mit der Mobilisierung von Kräften nicht mehr ganz so läuft. Also, dass man seine Streitkräfteziele, seine Entwicklungsziele, seine Aufwuchsziele nicht mehr so ganz erreicht. Auf der anderen Seite zur Einsatzbereitschaft. Und ich würde das sozusagen weniger in der Quantifizierung machen. Natürlich, also wenn wir den nuklearen Bereich ausblenden, wo Russland nach wie vor die weltgrößte Macht ist, gibt es natürlich mehr Flugzeuge, mehr Panzer, mehr Soldaten in Europa. Was man halt bei den russischen Streitkräften sehen muss, ist, dass sie ein Vehikel sind, das man ja nicht erst seit 2022 einsetzt. Also im Wesentlichen in der neueren Kriegsgeschichte, sage ich jetzt einmal, der Russischen Föderation, 2008 in Georgien, dann in Syrien, 2014 mit der Krim-Unfall, mit dem Donbass und jetzt. Das heißt, man hat relativ erfahrene Streitkräfte mit erfahrenem Potenzial. Man hat sich technologisch sehr weit entwickelt und sehr schnell entwickelt. Also gerade was den kombinierten Einsatzbereich von Drohnen, Marschflugkörper, Lenkwaffen, gleichzeitig mit der elektronischen Störfähigkeit und sowas. Und da hinkt man natürlich maßlos hinten nach. Also ich mag Ihnen ein Beispiel geben. Also die Ukraine ist wahrscheinlich weltweit, könnte man sagen, vielleicht Israel schafft das noch, der einzige Staat, dem es gelingt, von einem Schlag von 800 bis 900 Drohnen mit Marschflugkörpern und Raketen gemischt, 90% abzufangen. Sie erinnern sich an die Aufregung, die war, wie 14 oder 19 von diesen Drohnen ohnehin relativ harmlose, sage ich jetzt mal, Gerbera-Drohnen nach Polen geflogen sind.
Man könnte sagen, die Ukraine hat eine ganz schnelle Laufzeit.
Ganz genau, ja. Und auch eine schnelle Fähigkeitsentwicklungskurve und natürlich eine relativ große stehende Streitkraft. Wo man in Europa, und das bringt mich wieder eher zu diesem qualitativen Vergleich, wenn Sie sich das jetzt anschauen in Deutschland, ich hätte das fast gesagt, den jetzt einjährigen Eiertanz um die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Jetzt hat man ein Wehrpflichtgesetz, in dem aber wieder nur sagt, dass wenn die Freiwilligenraten nicht erreicht werden, von denen ich auch nicht glaube, dass man erreicht werden, braucht man ein erneutes Gesetz, um wieder einberufen zu können. Also da sind wir im militärischen Jargon, würde man sagen, in Europa sind wir denen nach wie vor in der Gefechtsbereitschaft unterlegen. Gepaart mit dem russischen politischen Willen, Streitkräfte völlig uneingeschränkt als Machtmittel einzusetzen, der wahrscheinlich in Europa auch noch nicht so ausgeprägt ist. In den östlichen, in den Randstaaten wahrscheinlich deutlich stärker, in vielen zentralen mitteleuropäischen Staaten oder südeuropäischen Staaten, die auch sieht man auch in der NATO die Verwerfungen, ganz andere Sorgen haben. Ja. Denn Spaniern ist vielleicht die afrikanische Küste, die Südküste und die Migration ein näheres Anliegen und ein größeres Bedrohungsanliegen als den Esten oder Letten, die Krise mit Russland ist. Ja. Also das muss man sagen, wir bauen gerade Streitkräfte massiv auf in Europa, in gewissen Bereichen mit einer gewissen Halbherzigkeit, Beispiel Wehrpflicht, in manchen geht das ganz schnell, wo man wieder in einer skandinavischen Staaten und in anderen tut man sich da wirklich schwer und auch schwer mit der sozusagen mit der Bereitschaft und Einsatzbereitschaft der Streitkräfte wirklich in die Höhe zu fahren. Und da sind uns halt die Russen jetzt als seit 2022 im Krieg stehendes, nämlich tatsächlich im intensiven Krieg stehendes Land, schon überlegen.
Heißt das, dass der technologische Vorsprung der NATO im Waffenbereich das nicht kompensieren kann, was die Russen jetzt in den letzten 10, 20 Jahren gelernt haben im Gefecht?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Da gehen wir wahrscheinlich wieder eher in eine quantitative Betrachtung hinein, bei denen man auch die Rolle der USA absolut nicht herauslassen darf. Ich gehe wieder zum Beispiel der Fliegerabwehr oder sagen wir noch besser der Abwehr von ballistischen Lang- und Mittelstreckenraketen in Europa. Für das brauchen wir die USA. Das wird sichergestellt durch Aegis-Systeme, die in Polen und in Rumänien stehen, aber im Wesentlichen durch 5 Aegis-Kreuzer bzw. Zerstörer, die vor Spanien liegen. In Wirklichkeit war das einmal ein Tool, das man gegen die Bedrohung aus dem Iran eingeführt hat. Man hat das jetzt ein bisschen neu ausgerichtet. Und was da ganz wesentlich noch dazu ist, ist der amerikanische, die Fähigkeiten zur Früh- und Vorwarnung. Die Radars stehen dazu in der Türkei. Und das ist also gerade dieses Stichwort auch für Österreich, Sky Shield. Also diese Missile Defense, Luftabwehr, großer Reichweite. Da haben wir noch nicht viel zu bieten in Europa, während sich auf der anderen Seite die russische Einsatzfähigkeit, in dem das Lernen jetzt seit 2022 immer stärker werden, aus der Kombination von Drohnen, ballistischen Flugkörpern, Cruise Missiles, also Marschflugkörpern und das Umgehen von Luftabwehr in einem jetzt wirklich hochgerüsteten Luftabwehrstaat wie der Ukraine, da doch wesentlich weiterentwickelt hat. Das heißt, auf der einen Seite hohe quantitative Kapazitäten, hohe qualitative Erfahrung und in Europa ohne die Amerikaner noch kaum Fähigkeiten, solche Bedrohungen abzuwehren.
Vielleicht kommen ja auch daher die unterschiedlichen Gefahreneinschätzungen seitens der USA und seitens Europas. Ich zitiere auch hier, dass zum Beispiel der deutsche Kanzler Merz dieser Tage mal in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben hat, Moskau bereite sich militärisch und die eigene Gesellschaft militaristisch auf einen Konflikt mit dem Westen vor. Das ist bei weitem nicht das einzige Statement in diese Richtung. Das sehen wir jetzt seit 2-3 Jahren im Westen von verschiedenen Personen, den Sicherheitsexperten Carlo Massala, der überhaupt sagte, das russische Ziel sei, die NATO zu zerstören, und der deutsche Historiker Sönke Neitzel sagte zu Beginn, glaube ich, dieses Jahres, wir erleben den letzten Friedenssommer in Deutschland. Also das ist eine Rhetorik, die geht in eine Richtung. Dem steht gegenüber, dass die US-Geheimdienste festhalten, dass sie keine Absicht und auch kein Potenzial bei den Russen erkennen, dass sie den Westen angreifen wollten. Warum diese fundamental eigentlich divergierende Einschätzung meines Erachtens?
Also man muss natürlich auch schauen, dass das, was Geheimdienste sagen und was sie angeblich sagen, wie das in den Kontext passt. Also wenn US-Geheimdienste jetzt sagen würden, es gibt klare Hinweise darauf, dass Russland Europa angreifen würde, wird das im Wesentlichen die US-amerikanischen Rationale in den Verhandlungen konterkarieren. Aber natürlich gibt es hier in Europa, und Sie haben selber gesagt, je weiter man in den Osten geht, eine deutlich andere Bedrohungsperzeption als gegebenenfalls aus den USA mit einer Administration, die sich ohnehin zurückziehen wollen. Und da kommen wir nochmal zum Konterkarieren, wenn man sagt, so, sie sind doch noch ein ganz wesentlicher Stützpfeiler der militärischen Sicherung und Verteidigung Europas, wenn jetzt gleichzeitig ihre Geheimdienste sagen würden, sie sehen einen unmittelbar drohenden Angriff der Russischen Föderation auf Europa, würde das auch und würde es wahrscheinlich Donald Trump ein bisschen schwerer machen, sich als Europa zurückzuziehen. Hinsichtlich der militärischen Kapazitäten, wenn man es jetzt beurteilt, und Sie haben es selber vorher schon angesprochen, militärisch tun sich die Russen in der Ukraine schwer. Man sieht das jetzt. Also es ist ihnen, kann man sagen, natürlich wird die Ukraine massiv unterstützt durch den Westen, aber seit 2022 nicht gelungen das, was sie wollten. Und es gelingt ihnen nicht einmal, muss man sagen, dieses kleine Stück Donbass, das sie noch gerne hätten, zu erobern. Also jetzt aus dem zu konstruieren, dass die Russische Föderation in der Lage wäre, Europa zu überrennen, das hielt ich schlichtweg für falsch. Dass es sich zu einer Verschärfung der Lage entwickeln kann in der einen oder anderen Weise, das ist nicht auszuschließen. Wir haben uns auch vielfach getäuscht, ja, weil ich habe das schon mehrfach gesagt, mich haben viele Freunde im Jänner 22 gefragt, werden die Russen angreifen? Und ich habe gesagt, aus einer rationalen Beurteilung heraus können sie mehr verlieren, als sie gewinnen können. Sie werden es nicht tun und sie haben es getan. Und wir sind auch in den Streitkräfteplanungen übergegangen, dass man vom most likely, also vom wahrscheinlichsten, vielleicht in den Planungen eher wieder in Richtung most dangerous geht. Also dass man schon auch sehr robuste Bedrohungsszenarien annimmt. Aber eine Unmittelbarkeit sehe ich da jetzt nicht.
Mach mal kurz eine Pause vom Militärischen. Ich komme dann nochmals auf Sie zurück, weil ich noch herausarbeiten will, den unterschiedlichen Umgang der USA und Europa mit einem Krieg, beziehungsweise auch von Ihnen dann gern wissen würde, wie man sich denn das Horrorszenario eines Krieges zwischen Europa und Russland überhaupt vorstellen soll. Schwenken wir jetzt aber kurz zur Ökonomie. Herr Astroff, und zwar vor dem Hintergrund dieser gesamten Kriegsrhetorik. Jetzt dieser Tage haben die EU-Mitgliedstaaten und das EU-Parlament sich darauf geeinigt, dass Europa Ende 2027, also in ziemlich genau 2 Jahren, komplett auf russische Gaslieferungen über Pipelines verzichtet und ab Anfang 2017, also in einem Jahr bereits, auf russisches Flüssiggas. Für Ungarn und Slowakei gibt es da einige Ausnahmen, auch was die Öllieferungen nach Ungarn und in die Slowakei betrifft, weil die noch mehr abhängig sind. Das ist ein Detailbereich. Zu dem ganzen Ausstieg sagte jetzt EU-Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen, man leere damit die Kriegskasse von Russlands Präsident Wladimir Putin. Jetzt frage ich, bei den Sanktionen, wo wir uns schon 19 Pakete haben, haben wir es ja nicht geschafft, dass wir die Kriegskasse geleert haben. Der Krieg geht weiter. Wird da jetzt schon wieder Sand in die Augen der Bürger gestreut? Denn so groß ist das Ausmaß des verbliebenen Gases und Öls, das Richtung Europa fließt, ja nicht.
Genau, Sie haben das richtig gesagt. Also ein Großteil vom europäischen Gasmarkt ist für Russland bereits verloren. Ja, schon seit einiger Zeit, da ist nicht mehr viel geblieben. Also es gab 4 große Pipelines und 3 davon funktionieren nicht mehr. Also Nord Stream gibt es nicht mehr, beziehungsweise funktioniert nicht mehr. Jamal Europa über Polen funktioniert nicht mehr und Transit über die Ukraine funktioniert auch nicht mehr. Das Einzige, was es noch gibt im Pipeline-Bereich, das ist Turk Stream. Das heißt über die Türkei, über das Schwarze Meer. Dann gibt es noch Flüssiggas. Es gibt Flüssiggaslieferungen aus Russland. Und die sind gestiegen eigentlich, seit der Krieg ausgebrochen ist und seit die Exporte von Pipeline-Gas gesunken sind. Zum Teil auch deswegen, weil die Pipeline-Gaslieferungen gesunken sind. Ja? Und Russland, nicht zu vergessen, Russland war oder ist momentan immer noch der zweitwichtigste Lieferant von Flüssiggas für Europa hinter den USA. Ja? Das heißt, es gibt schon, ich meine, die Verluste, die Russland entstehen würden, wären nicht vernachlässigbar. Die wären nicht vernachlässigbar. Natürlich, Flüssiggas kann man theoretisch auf asiatische Märkte umleiten, ja, so wie das Russland zum Beispiel im Falle vom Öl dann hat. Ja. Es wird vielleicht ein bisschen schwieriger beim Flüssiggas, ja, weil Flüssiggasproduktion kommt zum Teil von den arktischen Vorkommen, also von den arktischen Projekten. Ja. Da braucht man Eisbrecher. Also es ist alles vielleicht nicht so einfach, aber es ist machbar. Ja. Aber man darf nicht vergessen, dass verglichen mit dem Ölhandel, verglichen mit den Ölexporten, sind die Gasexporte oder waren die Gasexporte aus russischer Sicht bei weitem nicht so wichtig. Also auch vor dem Krieg, ein Großteil der Energieeinnahmen kam aus den Ölverkäufen, nicht aus den Gasexporten, nicht aus den Gasverkäufen. Und dazu kommt noch, dass für das russische Budget, waren Ölverkäufe noch um einiges wichtiger. Auch deswegen, weil viele Exporte aus den Gasvorkommen, sie profitieren von verschiedenen Steuervergünstigungen. Ja, das sind zum Beispiel Projekte in klimatisch und geografisch schwierigen Gebieten und so weiter und so weiter. Das heißt, da gibt es jede Menge Subventionen, da gibt es jede Menge Steuervergünstigungen. Das heißt, man kann nicht sagen, dass die Gasverkäufer eigentlich die Haupt-Cash-Cow sozusagen für das russische Budget ist. Das heißt, diese Aussage oder dieses Statement von Frau von der Leyen, dass der russischen Kriegskasse aufgrund von den neuen EU-Sanktionen im Bereich Gasimporte aus Russland leer sein wird, das halte ich für eine Illusion.
Man kann jetzt umgekehrt fragen. Sie haben angedeutet, das russische Flüssiggas ist noch immer das zweitmeiste, das in Europa importiert wird. Wenn ich das Pipeline-Gas, das aus Russland kommt, und das Flüssiggas zusammennehme, so machen die russischen Importe von allen Gasimporten in Europa noch immer 19, oder 2024 waren es circa 19%, die es ausmachte. Vor dem Krieg waren es 40%. Also das ist natürlich stark reduziert worden, aber immerhin noch 19%. Jetzt hat man gesehen, vor dem Hintergrund dieser Friedensverhandlungen ist der Gaspreis zurückgegangen, denn man ging offenbar davon aus, dass man sich vielleicht sogar darauf einigt, dass Gas weiter nach Europa fließen wird, auch über 2027 hinaus. Daher die Frage, wenn es dann ab 2027 dazu kommt, zum Totalstopp von russischen Gasimporten, wird das nicht nochmals die Energiepreise in Europa nach oben treiben?
Also diese Gefahr sehe ich durchaus. Ja, weil wir haben gesehen, in den letzten 3 Jahren sind die Gaspreise in Europa massiv gestiegen. Also zunächst überhaupt massiv gestiegen, dann wieder abgeflacht, dann wieder gesunken. Aber sie sind nie auf das Vorkriegsniveau gesunken. Das heißt, sie sind immer noch höher, deutlich höher als vor dem Krieg. Und sie sind auch deutlich höher als in den USA. Ja, und das ist zum Teil auch ein Mitgrund, warum es der europäischen Wirtschaft und speziell auch der europäischen Industrie schlecht geht. Ja, vor allem auch der deutschen Industrie, vor allem den energieintensiven Branchen geht es nicht zuletzt deswegen schlecht, weil die Energiepreise so hoch sind. Und das trifft im Übrigen auch für Österreich zu. Warum ist das so? Weil der russische Gas wurde zu einem großen Teil durch US-amerikanisches Flüssiggas ersetzt. Ja, die USA haben massiv profitiert. Also der Marktanteil der USA, also vom US-amerikanischen Flüssiggas, ist massiv gestiegen seit der Krieg angefangen hat und die Sanktionen gegen Russland eingeführt wurden. Und das kam mit höheren Preisen einher. Ja. Ich glaube, es ist realistisch zu erwarten, dass wenn die letzten Lieferungen, auch sagen wir die letzten Pipeline-Lieferungen aus Russland ausbleiben, dann werden diese, oder zumindest zum Teil, werden diese fehlenden Gasvolumen durch noch mehr Flüssiggas ersetzt. Vielleicht nicht nur aus den USA, vielleicht aus Katar, vielleicht aus anderen Ländern. Aber die Erfahrung zeigt, dass Flüssiggas teurer ist. Das heißt, ich glaube schon, dass es ein sehr realistisches Szenario ist, dass die Energiepreise steigen werden.
Jetzt hat man vor Jahrzehnten schon, gerade von Deutschland ausgehend, auch gesagt, was das Verhältnis zu Russland betrifft, Handel führt dazu, dass es auch zu einem politischen Wandel kommt. Also Wandel durch Handel war der Slogan. Jetzt kann man sagen, seit dem Ukraine-Krieg wurde der wirtschaftliche Austausch zwischen Europa und Russland, der vorher massiv war, wirklich dezimiert und diese Konzeption ist möglicherweise passé, das ist Geschichte. Wir sind durchs Gas noch verbunden und durch einen gewissen Handel ja noch immer, aber jetzt durch Gas. Und wenn wir das mit Gas jetzt auch kappen, dann stellt sich die Frage, ist erstens diese Konzeption total passé, beziehungsweise sind auch Kriege leichter möglich, wenn man im Grunde genommen kaum noch miteinander handelt? Wie stellt sich das für Sie da, Herr Astroff? Möglicherweise haben auch Sie, Herr Brigadier, was dazu zu sagen.
Also es gibt tatsächlich sehr verschiedene Meinungen zu diesem oder zum Erfolg, zur Effektivität von diesem Konzept Wandel durch Handel. Ich weiß, das war vor allem deutsches Konzept. Also Deutschland unter Frau Merkel hat sehr stark darauf gesetzt, auch in Bezug auf Russland. Ja. Es gibt Stimmen, die sagen, der Krieg in der Ukraine hat uns gezeigt, dass dieses Konzept eigentlich ja tot war oder dass dieses Konzept nicht gebracht hat. Also einen Krieg hat dieses Konzept nicht, einem Krieg hat dieses Konzept nicht vorgebeugt. Ich vertrete eigentlich einen anderen Standpunkt. Ich glaube, die Theorie an sich ist nicht schlecht. Ja? Es ist immer noch keine Garantie, dass es wirklich das vertiefte wirtschaftliche Verflechtungen wirklich hundertprozentig einen Frieden garantieren. Das nicht. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es auch zu politischen und zu geopolitischen Stabilität führt und geopolitische Stabilität bringt, ist höher. Ich glaube, das Problem war, obwohl es gab tatsächlich relativ viele Verflechtungen, ja, vor allem Handelsverflechtungen, zum Teil auch Investitionsverflechtungen zwischen dem Westen und Russland vor dem Krieg, also vor allem zwischen Europa und Russland natürlich, viel weniger mit den USA. Das stimmt, ja. Aber auf der anderen Seite wir haben auch gesehen, zum Beispiel
dass der Westen damals schon im Jahre 2014, 2015 sich eindeutig auf der Seite der Ukraine gestellt hat. Ja, auch zum Beispiel hat auch keinen Druck auf die Ukraine ausgeübt, dass die Ukraine ihren Teil von den Minsk-Abkommen erfüllt und so weiter. Da gab es jede Menge Probleme, glaube ich. Abgesehen, also unabhängig von wirtschaftlichen Verflechtungen, das waren so eher Faktoren so geopolitischer Natur, die in die Gegenrichtung liefen, ja, und die auch ein massives, wie soll ich sagen, massive Ressentiments auf der russischen Seite gegenüber dem Westen ausgelöst haben. Und ich glaube, diese Ressentiments, ja, die haben praktisch die Effekte von diesen Ressentiments, haben die positiven Effekte der wirtschaftlichen Verflechtungen überkompensiert. Also, aber das diskreditiert nicht das Konzept vom Wandel durch Handel per se. Und ich möchte vielleicht, wenn ich noch darf, ja, ich möchte noch etwas hinzufügen. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns anschauen, was mit den zentral- und osteuropäischen Ländern passiert ist, die der EU beigetreten sind. Ja, natürlich, man beschwert sich sehr oft und auch zu Recht über den Zustand der Demokratie in Polen, in Ungarn ganz, ganz, ganz besonders. Korruption ist ein Thema in vielen Ländern und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, es gibt auch einen Konsens, auch zwischen den meisten auch Ökonomen und unter den meisten Ökonomen und unter den meisten auch Politikwissenschaftlern, dass die Dinge, dass die Situation in diesen Ländern noch schlimmer gewesen wäre, wenn diese Länder sich nicht der EU beigetreten hätten. Ja, das heißt, ich glaube, man kann auch ein bisschen Parallele ziehen, auch zum Fall Russland. Also wenn es dem Westen gelungen wäre, die Russland stärker wirtschaftlich einzubinden. Natürlich, wir reden jetzt nicht über die EU-Mitgliedschaft, ich glaube, das wäre vollkommen unrealistisch. Aber es gab jede Menge Vorschläge, zum Beispiel über einen gemeinsamen Wirtschaftsraum, über gegenseitige Abschaffung der Visapflicht und so weiter und so weiter. Ich glaube dann, also die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit eines Krieges auch in der Ukraine wäre deutlich geringer gewesen.
Herr Brigadier, wirtschaftliche Verflechtungen ein wichtiger Punkt auch in Bedrohungsszenarien, die Militärs erstellen, oder spielt das dort gar keine Rolle?
Ich habe heute am Vormittag mit zwei Militärhistorikern genau über das gesprochen. Kennen wir irgendwelche Beispiele, wo man sagt, aufgrund so enger wirtschaftlicher Verflechtungen wurden tatsächlich Kriege verhindert? Man kann sagen, es war vielleicht verzögert, aber so richtig verhindert, es ist eher immer das Gegenteil, nicht? Also es sind so konkurrierende wirtschaftliche Interessen, die zu Kriegen führen. Man muss aber schon, und ich gebe Ihnen da durchaus recht, Herr Astorf, dass man sagt, die Idee dieses Prinzips, nicht, ist ja die leitende Idee des Entstehens der Europäischen Union, nicht? Und da hat das schon ganz gut funktioniert, dass man über eine eigentlich beginnend wirtschaftliche Verflechtung, weil mit dem hat man ja begonnen, der Union zu Kohle und Stahl, zu einer politischen Verflechtung, zu einem der größten Friedensprojekte oder zu dem größten Friedensprojekt dieses Kontinents gekommen ist. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt sozusagen die Schattenseite dieses Wandel durch Handel anschaut, es gibt jetzt schon wieder einen Wandel durch Handel Russlands, der geht nur in die andere Richtung. Also es gibt jetzt eine immer stärker werdende Verpflichtung mit China, grundsätzlich ein durchaus politischer Gegner Russlands vorher. Und es gibt jetzt da sozusagen eine Anpassung dahin. Und natürlich besteht ein wenig, ohne in ihrem Feld da fischen zu wollen, besteht natürlich eine gewisse Gefahr, Russland dort gänzlich hin zu verlieren in diese andere Richtung. Wandel durch Handel sozusagen in seiner negativen Seite. Aber um Ihre eingangs gestellte Frage, also gibt es Beobachtungen, wo man sagt, es hat so eine intensive wirtschaftliche Verflechtung gegeben, die dazu geführt hat, dass zwei Staaten einfach nie Krieg miteinander geführt haben, kennen wir jetzt eigentlich kein Beispiel.
Ja, Herr Astorf, bitte.
Ja, ich gebe Ihnen recht, dass natürlich, was wir jetzt beobachten, eine verstärkte Zusammenarbeit, wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und China, könnte auch politisch Implikationen haben, auch wahrscheinlich steigende autoritäre Tendenzen in Russland selber, weil China ist ja eigentlich autoritärer als Russland, ja, immer noch, ja. Aber es gibt noch einigen Spielraum und Russland könnte noch autoritärer werden. Aber was ich sagen möchte, ist, dass diese Wandlung Richtung China, das war nicht so sehr eine bewusste Entscheidung der russischen Führung, das war aus Not. Das war die Reaktion dadurch, also darauf, dass die wirtschaftlichen Verflechtungen mit, vor allem mit Europa zusammengebrochen sind. Aufgrund von A, Sanktionen und B, teilweise Rückzug des ausländischen, des europäischen Kapitals aus Russland.
Das ist interessant, dass jetzt vor dem Hintergrund oder im Zusammenhang mit den Friedensverhandlungen ja Trump sehr stark wirtschaftlich fokussiert, wie durch das Wall Street Journal bekannt worden ist, welche Deals hier beabsichtigt werden. Und ein Ziel von Trump ist ja, dass er Russland aus dem chinesischen Orbit quasi wieder rauszieht und zurück in den Westen holt, zumindest soweit das möglich ist. Die Russen bemühen sich offenbar auch sehr, dass sie den Amerikanern interessante Projekte vorschlagen. Manche scheinen ein bisschen illusionär, wenn ich die seltenen Erden hernehme. Das habe ich mir angesehen. Es gibt nur ein Projekt in Russland, das fördert, wenn ich es richtig sehe. Der Rest sind Lagerstätten, wo man weiß, dass sie irgendwo existieren, und aber sie sind nicht erschlossen worden, weil es einfach auch zu teuer war. Aber ganz egal, es gibt viele Projekte. Deutet das darauf hin, dass die Russen doch einen Weg suchen, westliches Know-how, westliche Technologie, westliches Kapital wiederzukriegen?
Also für die liberalen Kräfte in der russischen Führung, und es gibt auch liberale Kräfte, vor allem die Wirtschaftsliberale, und Sie haben Kirill Dmitriev erwähnt, ja, er ist sicher, gehört sicher zu diesem Flügel. Also für diese Kräfte...
Das ist der Hauptverhandler, der genau. Für Russland mit den Amerikanern verhandelt, oder einer der zwei.
Genau, das ist der russische Verhandler, der immer mit Witkow verhandelt hat vor allem. Also für diese Kräfte sind die Sanktionen schon ein Thema, und auch verstärkte Kooperation mit dem Westen ist wichtig, weil es mehrere Sektoren der russischen Wirtschaft, wo die Auswirkungen der Sanktionen sehr spürbar sind. Also zum Beispiel, es fehlen die Ersatzteile für Flugzeuge, es fehlen neue Technologien, also westliche Technologien für die Ölförderung, ja. Und die sind ganz wichtig, weil es gibt also die Ölproduktion, die wird immer mehr Richtung Norden und Osten verlagert. Und da braucht man neue Technologien. Nicht umsonst hat man vor dem Krieg mehrere Produktionsteilungsabkommen mit westlichen Firmen abgeschlossen. Ja, wie zum Beispiel mit Exxon, mit Shell, mit Total, mit dem französischen Unternehmen Total und so weiter. Das ist alles nicht, es gibt einen Grund dafür, ja. Weil Russland hat wirklich diese Technologien gebraucht, und die Probleme sind ja nicht weg. Also die Probleme bleiben, beziehungsweise die sind ja noch schlimmer geworden für diese Sektoren. Das heißt, für diese Leute ist es schon wichtig, dass es ein gewisses Rapprochement zwischen Russland und dem Westen gibt. Natürlich mit Europa schaut es momentan nicht sehr, wie soll ich sagen, optimistisch aus, dass es zu einem Rapprochement kommt. Mit Trump sehen sie durchaus eine Chance, also mit den USA. Und das würde bedeuten auch mehr Zuflüsse vom US-amerikanischen Kapital nach Russland und neue US-amerikanische Technologien nach Russland. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte, ja. Und gleichzeitig, ich kann mir vorstellen, dass diese Kräfte sehr wohl sich für einen Frieden einsetzen. Aber es ist ihnen auch klar, dass sie können nicht den Präsidenten Putin überzeugen aufgrund von nur wirtschaftlichen Motiven. Also sie wissen, es gibt gewisse rote Linien für Präsidenten Putin, und er wird sozusagen, also diese roten Linien, die müssen eingehalten werden, ja, unabhängig davon, ob so ein Friedensabkommen wirtschaftlich etwas bringt oder nicht. Das heißt, sie müssen sozusagen, das ist so ein bisschen ein Eiertanz.
Also bei ihm zuerst Kriegsziel erreichen und dann Wirtschaft, aber Wirtschaft ist höchstens auf Platz zwei. Ja. Ich komme nochmals auf das Kriegsgeschehen zurück, was unser Hauptthema heute ist, und möchte mit Ihnen noch was herausarbeiten, Herr Brigadier Sandner. Und zwar meiner Beobachtung nach war es doch alle fast 4 Jahre des Ukraine-Krieges so, dass die Amerikaner verbal weitaus zurückhaltender waren als die Europäer. In Europa waren ja tatsächlich viele sehr verblüfft, welche Parteien plötzlich tatsächlich ein Kriegsgeschrei oder zumindest eine Rhetorik angenommen haben, die früher eigentlich Friedensapostel waren. Und mich hätte interessiert, ist die Zurückhaltung, die verbale Zurückhaltung der Amerikaner, kommt die auch daher, dass die Amerikaner weitaus mehr Kriegserfahrung haben und auch wissen, was Krieg heißt, während die Europäer aufgrund des Glücks, das man seit dem Zweiten Weltkrieg wenn man jetzt Jugoslawien ausspart, keinen Krieg mehr erlebt haben auf ihrem Territorium, einfach hier die Erfahrung nicht haben und weitaus leichter auch verbal mit dem umgehen. Für mich war es ja fast beruhigend in den Jahren, dass zwischendurch die Amerikaner immer wieder, oder dass eigentlich die Amerikaner Regie geführt haben, die wirklich offenbar auch wussten, wo wird's gefährlich und wo nicht und eben diese Zurückhaltung. Was denken Sie dazu?
Man muss schon sagen, es hat schon die beiden Administrationen, hat schon eine intensive Rhetorik auch gegenüber Russland gehabt und eine andere. Andererseits muss man auch sagen, dass der damalige und nachher durch Donald Trump ja aus dem Amt fallen, man hat sogar sein Bild abgenommen, US-Generalstabschef Mark Milley schon gesagt hat, das wird man militärisch nicht entscheiden können, also mit einer gewissen...
Das war Ende 2022, nicht November, glaube ich.
Mit einer gewissen rationalen Abgeklärtheit schon gesagt, das wird sich dahingehend nicht entscheiden lassen, indem weder die Russen ihr komplettes Kriegsziel erreichen werden, aber auf jeden Fall eine militärische Rückeroberung des ukrainischen Staatsgebiets durch die Ukraine nicht möglich ist. Ich würde das jetzt nicht aus einem mangelnden europäischen strategischen oder militärstrategischen Verständnis heraus sehen. Aber natürlich hat man von einer gewissen Entfernung auch einen etwas entfernteren Blick, eine andere Bedrohungswahrnehmung. Und in Europa wird natürlich die Bedrohungswahrnehmung, auch die Politik, sehr stark durch das unmittelbare Bedrohungsempfinden jener Staaten, die an Russland angrenzen oder nahe daran sind, ob das jetzt Finnland ist mit einer 1000-Kilometer-Grenze, aber vor allem die baltischen Staaten, denen jegliche, muss man sagen, sage ich mal, die haben ein ähnliches Problem wie Israel, ein geostrategisches, ihnen fehlt die Tiefe und dort ist es noch viel schlimmer, nicht? Also zwischen Russland und der Ostsee sind 40 Kilometer Baltikum, könnte man sagen. Und dass hier natürlich etwas anderes kommt, eine andere Rhetorik kommt und auch sagt, man muss Russland militärisch aufhalten und man muss Russland militärisch so schwächen, dass Russland keine militärische Gefahr für uns darstellen kann, weil wenn man weiß, man ist relativ schnell überrannt, dafür habe ich schon auch ein gewisses Verständnis, da in unterschiedlichen Perzeptionen und unterschiedlichen Einschätzungen.
Wenn es jetzt schon diese Rhetorik gibt und sie stärker wird, dann fragen sich ja die Leute, die einfachen Bürger, ja was, wenn es wirklich eskaliert und wenn wirklich hier ein Krieg zwischen Europa und Russland beginnt? Wie muss man sich das real, dieses Horrorszenario, wie ich es einmal bezeichne, vorstellen? Wie beginnt sowas? Oder wenn, gut, Sie haben es vorher erwähnt, was die Aussage über den Präventivschlag betrifft, das haben Sie schon eingeordnet. Aber wie stelle ich mir das vor? Also mit welchen Waffenarten würde sowas beginnen? Und ja, eigentlich für mich ja unvorstellbar und ich glaube wahrscheinlich auch für die meisten. Und deswegen die Frage an Sie.
Man könnte auch sagen, aus welchen Sicht sieht man es. Aus russischer Sicht hatte der Krieg mit Europa längst begonnen oder, weil man hat ja gesagt, eigentlich relativ rasch, ich glaube, das war im Mai 22, nachdem es einmal nicht so funktioniert hat, gab es dann die ersten Statements, Putin, man befindet sich ja im Krieg gegen die NATO, man befindet sich ja nicht nur im Krieg gegen die Ukraine. Und auch aus unserer Sicht, wenn wir Krieg in sozusagen seiner Vielschichtigkeit sehen und sagen, Krieg wird im Wesentlichen, man kann es weiter herunterbrechen, auf vier Ebenen geführt, auf der politischen, auf der wirtschaftlichen, im zivilen und Informationsbereich und im militärischen, kann man durchaus behaupten, dass also dieser politische, wirtschaftliche und Informationskrieg, in dem befinden wir uns längst.
Also in drei von vier.
In dem befinden wir uns längst mit Russland.
Der vierte ist nur der schlimmste.
Der vierte wäre der schlimmste. Und auch wenn ich das unmittelbar, diese Bedrohung jetzt nicht in ihrer Unmittelbarkeit sehe, so wie wir das schon besprochen haben, aber ist das, was wir jeden Tag in der Ukraine erleben, nämlich dass sich dieser militärische Krieg, nämlich dieses Machtmittelmilitär, ja nicht nur gegen das ukrainische Machtmittelmilitär, sondern vor allem gegen die Zivilbevölkerung richtet, nämlich um den Wehrwillen, um den Widerstandswillen zu beseitigen. Das ist was wir klassisch sehen und das ist ein klassisches Element der russischen Kriegsführung. Das war auch in Syrien so. Ja, das Bombardement von Spitälern, von Krankenhäusern, von Schulen, Wohngebäuden. Und das ist auch etwas sehen. Also sozusagen dieser Wille der Russischen Föderation, das Machtmittel Militär so einzusetzen, wie man glaubt, am ehesten in diesem Konzert der Mittel seine Ziele zu erreichen. Und das, was man jetzt gerade in der Ukraine sieht, wieder massive Bombardement der kritischen Infrastruktur, damit die Bevölkerung keine Heizung, kein Wasser, keinen Strom hat. Wir sehen das jetzt in großen Teilen der Ukraine, gibt es 4 oder 5 Stunden Strom am Tag. Das ist so klassisch, wie Russland das Militär einsetzt.
Jetzt, wir kommen schon zum Schluss. Abschließend die Frage, wir sehen ja, dass die Europäer mit Russland nicht reden können, wollen können, wir können es unterschiedlich bezeichnen, geht das eine in das andere über wahrscheinlich. Es gibt schon Leute wie Orban, der passt an den Europäern nicht, wenn er mit den Russen redet. Jetzt haben die Amerikaner sich interessanterweise sogar als neutrale Vermittler, jetzt formulieren sich so, dass sie als neutrale Vermittler zwischen Europa und Russland ins Spiel kämen, um das Risiko eines Konflikts zwischen Russland und europäischen Staaten zu reduzieren. Da sagen manche, naja gut, entschuldigen, ihr seid eh Verbündete innerhalb der NATO, damit ist das eh schon reduziert. Aber könnte es sein, dass die Europäer mit den Russen plötzlich, obwohl sie Nachbarn sind und ja doch eine Übung auch über Jahrzehnte haben im Gespräch, vielleicht noch die Amerikaner brauchen?
Schwer zu sagen. Ich glaube eher, dass es die Russen sind, die nicht mit den Europäern reden wollen, als die Europäer, die nicht mit den Russen reden wollen. Und wenn man sich sozusagen...
Das steht gegenüber, die Russen sagen es anders.
Ja, ja, wenn man sich das jetzt so anschaut mit den Friedensplänen, ob es der 28, der 24, der 20-Punkte-Plan ist, ist halt klar, dass die Europäer verständlicherweise Pläne, die nur zu Ungunsten der Ukraine sind, und das waren die von den USA gebrokerten Vorschläge ja bis jetzt nicht akzeptieren können und daher auch keine willkommenen Verhandlungspartner sind für die Russische Föderation. Währenddessen, und Sie haben es am Anfang der Sendung erwähnt, man von US-Seite jetzt gerade den Russen den Vorteil einer Sicherheitsstrategie macht, indem man den Niedergang Europas beschwört und Russland nicht mehr als Feind sieht. Auch die Türkei spielt ihre eigene Rolle, will sich sehr intensiv in Verhandlungen einbringen. Europa fehlt und läuft immer hinten nach. Die Beobachtung ist schon richtig, was das betrifft.
Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören und wir verweisen schon jetzt auf die nächste Folge, die während der Weihnachtsfeiertage erscheinen wird. Ihnen, meine Herren, danke fürs Teilnehmen. Einen schönen Abend und meine Damen und Herren, sind Sie wieder dabei beim nächsten Mal.